Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Freitag, den 24. August. Heute mit den folgenden Themen. Christoph Geiser schreibt seit 50 Jahren. Gestern Abend wurde dem Autor nun der große Literaturpreis von Stadt und Kanton Bern verliehen.
Ich freue mich natürlich sehr. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich hielt mich für ziemlich vergessen. Und dann kam dieser Anruf und ich habe mich einfach auch gefreut, dass die Berner mich nie vergessen haben.
Dann geht es in unserer Sendung auch um das Tahir.
Wer eigene Meinungen vertritt, und seien sie auch fast deckungsgleich mit denjenigen des Kronprinzen, der wird verhaftet. Die Repression diesbezüglich ist deutlich ausgeprägter, als es vor ein paar Jahren war.
Noch immer werden MenschenrechtsaktivistInnen in Saudi-Arabien verfolgt. Zurzeit sorgt der Fall einer jungen Frau weltweit für Schlagzeilen. Und?
Letzte Woche hat ein Studienkollege ein Video auf Facebook gepostet, wo man dann sieht, wie ich an einer Wegeparty besoffen von einem Fettnäpfchen ins andere reinschalpen. Und da hatte ich zuerst keine Blasse, was man in so einer Situation machen kann.
Ja, was macht man in so einer Situation? Dieser Frage geht Slam-Poet Remo Rickenbacher heute im Radioblog nach.
Rebe Info.
Ja, am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz. Zuerst kommt aber Wilma Rall zum Zuge. Sie hat die Nachrichten für uns recherchiert.
Der Verein Platzkultur erhält den Zuschlag für die Schützenmatte. Ab Oktober koordiniert der neu gegründete Verein aus Menschen aus dem Reitschulumfeld nun die Veranstaltungen auf der Schützenmatte. Die Berner Stadtregierung hat ihm das Mandat für 3 Jahre erteilt. Der Entscheid fiel einstimmig, der Berner Stadtrat muss noch zustimmen. Platzkultur hat sich gegen 2 Mitbewerbende durchgesetzt, den Verein Neustadt Bern, der aktuell das Neustadt Lab auf der Schützenmatte organisiert, sowie die Betreibenden der Roxy Sommerbar auf der Schützenmatte. Mehr zu den Ideen und Visionen von Platzkultur gibt's am Montag im Rabe Info. Ostermundigen will mit der Stadt Bern fusionieren. Das Ostermundiger Parlament hat 2 Vorstöße von SP und FDP mit deutlichem Mehr überwiesen. Die Regierung muss nun bis Ende 2020 Fusionsverhandlungen mit der Stadt Bern aufnehmen. Die Gemeindeverwaltung sei am Limit und könne die finanziellen Ausgaben kaum mehr stemmen. Durch die Fusion erhoffe man sich Besserung, so die Ratsmehrheit. Trotz der angespannten Finanzlage könnte das Fusionsanliegen auch in Bern auf offene Ohren stoßen, weil in Ostermundigen viel ungenutztes Entwicklungspotenzial liegt. Im Kanton Bern sind per sofort alle Feuerverbote aufgehoben. Die Waldbrandgefahr habe sich entschärft, wie die Berner Regierungsstatthalterämter mitteilen. Trotzdem bleibe die Gefahr erheblich. Vor allem in Waldnähe sei mit Feuer weiterhin Vorsicht angebracht. In Ungarn werden erstinstanzlich abgelehnte Asylsuchende wieder mit Essen versorgt. Die ungarischen Behörden haben die umstrittene Praxis beendet, wonach sie Asylsuchende in den Transitzonen zu Serbien das Essen verwehrten, um sie zur Ausreise zu zwingen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte eine Beschwerde des ungarischen Helsinki-Komitees stattgegeben. Was haben Rechtsnationalismus und die Leugnung des Klimawandels gemeinsam? Sehr viel, laut einer neuen Studie der Chalmers-Universität in Schweden. Die Leugnung des Klimawandels habe sich in den letzten Jahren vor allem durch 2 Gruppen stark verbreitet, durch die Rohstoffindustrie und die RechtsnationalistInnen. Diese Zusammenhänge will die Chalmers-Universität nun europaweit untersuchen, zusammen mit Partneruniversitäten. Ziel ist, mehr über die Leugnung von Klimawandel allgemein zu erfahren und wie sich rechtsnationalistisches Gedankengut auf politische Entscheide auswirkt. Damit noch zum Wetter. Der morgige Samstag zeigt sich trüb und nass, vor allem gegen Abend und kühler bei 16 Grad. Am Sonntag dann ist es wechselnd bewölkt bei 17 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das Werk des Schriftstellers Christoph Geiser ist ein umfangreiches. Seit nunmehr 50 Jahren verfasst er in Bern beheimatete Schriftsteller Gedichte, Romane und Essays. Während Geiser in den Anfängen vor allem Themenfelder wie Politik, Gesellschaft und Familie verhandelte, begann er in den 80er Jahren auch das Thema Homosexualität literarisch zu verarbeiten. Ein Thema, das in der biederen Schweiz für Stirnrunzeln sorgte. Christoph Geiser hat in seinen Werken oft eigene Erlebnisse in Geschichten verpackt und sich mit Humor und Selbstironie, aber auch mit schonungsloser Genauigkeit mit Themen auseinandergesetzt. Gestern Abend wurde dem 69-Jährigen der Grosse Literaturpreis von Stadt und Kanton Bern verliehen. Ich habe kurz vor der Verleihung mit ihm telefoniert.
Ich freue mich natürlich sehr. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich hielt mich für ziemlich vergessen. Und dann kam dieser Anruf und ich habe mich einfach auch gefreut, dass die Berner mich nie vergessen haben. Ich kann das jetzt auch sehr gut brauchen, weil ich mich ein bisschen wirklich ins Abseits gedrängt fühlte.
Ins Abseits gedrängt fühlte, medial nicht wahrgenommen.
Ja, wobei das Hauptproblem sind die Verlage. Ich habe ja meine Verlage verloren, im Grund durch Verkauf von Verlagen, durch Untergang von Verlagen. Und wenn man keinen Verlag mehr hat, ist man als Autor nicht mehr präsent.
Haben Sie denn den Preis verdient, Herr Geiser?
Also, was heißt das? Was heißt das? Ich schreibe seit ich etwa 18 Jahre alt bin, professionell. Ich schreibe seit über 40 Jahren hier in Marzilien-Bern meine Bücher. Ich habe ein Werk geschaffen, das zunächst mal im Mainstream war, irgendwie mit diesen Familienromanen, das aber sich dann verselbstständigt hat in andere Richtungen. Ich glaube, dieses Werk hat den Preis verdient. Ob ich ihn verdient habe, ist eine andere Frage.
Sie schreiben seit 1968, also seit 50 Jahren, war für Sie immer klar, Christoph Geiser wird Schriftsteller werden.
Ich wollte das schon. Ich bin mit Literatur aufgewachsen. Literatur war für mich von sehr früh an eine ganz wichtige Erfahrungsquelle, eine ganz wichtige Quelle der Lebenserfahrung und der Schreiberfahrung, der Erfahrung mit Sprache. Und ich wusste auch eine große Verehrung für Literatur natürlich. Meine Mutter war Schauspielerin. Sie hat uns alle großen Texte rezitiert. Ich bin mit Literatur aufgewachsen und das war ein Wunschbild.
Sie haben es vorhin gesagt, in den Anfängen viel Familiengeschichten literarisch verarbeitet. Sie haben Themenfelder wie Politik, Gesellschaft und aber auch Homosexualität in Ihren Werken verarbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass das letzte Thema, also die Homosexualität in der biederen Schweiz, doch etwas angeeckt ist. Ist das so?
Das ist gewiss so und nicht nur in der biederen Schweiz. Mein eigentlicher Coming-out-Roman Wüstenfahrt wurde auch durchaus in Deutschland mit einer gewissen Hilflosigkeit wahrgenommen. Das war 1984 und irgendwo, man erwartete dann den absolut abschließenden Homosexualitätsroman, damit man sich nachher nicht mehr damit befassen muss. Und das war natürlich nicht meine Absicht, sondern es war ein Anfang. Heute sieht die Situation etwas anders aus.
Sie sagen, man ist dem etwas hilflos gegenübergestanden. Wie haben Sie das denn gemerkt?
Ja, durch Rezensionen. Einerseits durch die Versuche, irgendwie das einzuordnen, das auch irgendwie wieder loszuwerden. Man wollte dieses Thema irgendwie nicht. Und dann gab es natürlich die spezialisierten Verlage, die dann eine gewisse Nische bedienten. Aber das wollte ich ja nicht. Ich bin ein literarischer Autor und für mich ist das Thema Homosexualität genauso ein literarisches Thema wie andere. Ich wollte durchaus im literarischen Betrieb damit wahrgenommen werden.
Der Filmregisseur Marcel Giesler, der in seinen Filmen wie zum Beispiel Mario oder Der Vögische Sauhund auch diese Thematik aufgreift, also Homosexualität, hat einmal gesagt, dass es eigentlich sehr ungeschickt sei, schwule Themen in Filmen zu verhandeln, weil sich solche Filme eben schwer verkaufen ließen und es wenig Publikum dafür gäbe. So wie Sie jetzt geschildert haben, ist das in der Literatur ähnlich.
Ja, es war sogar, würde ich sagen, noch etwas schlimmer in den 80er Jahren so ungefähr. Aber ich würde sagen, heute ist das ja nicht mehr so. Also heute hat dieses Thema durchaus auch eine Konjunktur, allerdings auch einfach in bestimmten festgelegten Schienen.
Ihr letztes Buch mit dem Titel «Da bewegt sich nichts mehr, Mordsachen» klingt nach Krimi. Sind Sie jetzt unter die Krimi-Schriftsteller gegangen?
Das wäre ein Irrtum, das ist ein falsches Etikett, weil mich nicht das Genre Kriminalroman interessiert. Es sind ja drei reale Mordfälle oder Mordserien, denen ich in irgendeiner Weise persönlich begegnet bin und denen ich nachrecherchiert habe, immer in der Absicht, erstens herauszufinden, was war wirklich, und zweitens auch im Sinne einer Medienkritik. Also dieser Boulevardjournalismus, der alles vorverurteilt, und wie diese Boulevardmedien dann auch die Täter verwechseln und weiß nicht was. Und ich wollte wissen, was ist wirklich, und mich haben diese Mordgeschichten auch literarisch interessiert. Das war eine Befreiung aus dem, sagen wir jetzt, sehr stark autobiografischen oder aus dem sehr stark auch kulturhistorischen. Ich hatte es mit der Realität der Gewalt zu tun.
Ihr letztes Buch liegt 2 Jahre zurück. Woran arbeiten Sie zurzeit?
Ich habe 4 Erzählungen parat, die fertig sind, für die ich jetzt immer einen Verlag suche, einen neuen. Und es scheint jetzt, dass sich eine Verlagsheimat abzeichnet. Der Sezession Verlag in Berlin, der ist interessiert. Das sind 4 Erzählungen unter dem Titel Verfehlte Orte.
Ja, dann wünschen wir selbstverständlich viel Erfolg bei der Verlagssuche und gratulieren auch von dieser Seite ganz herzlich zum Literaturpreis, Herr Geiser.
Dankeschön.
Der Schriftsteller Christoph Geiser, dem gestern Abend der große Literaturpreis von Stadt und Kanton Bern verliehen wurde. Christoph Geiser liest live im Rahmen des Berner Literaturfestes, und zwar am Samstag, 25. August. Alle weiteren Infos wie immer auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Wieso nicht einmal eine andere Perspektive auf die Dinge einnehmen und die Dinge zum Beispiel rückwärts betrachten? Genau das tut Slam-Poet Remo Rickenbacher später in dieser Sendung. Und genau das tun auch Maximo Park, live in reverse. Something's worth the bruises. Something's worth the hurt. I like the way your face looks towards me. Try just a little harder. Try and make this time. Glances deceive me. I give myself away. And yes, I meant to give you warning. But what did I say? You can call me in the morning. I'm living my life in reverse. Make me calm and revelation. Make me do what you Rabe-Info. Es ist eines der repressivsten Länder überhaupt, denn immer wieder verurteilt Saudi-Arabien RegimekritikerInnen zur Todesstrafe. Gegen außen scheint Kronprinz Mohammed bin Salman zwar einen reformistischen Kurs zu fahren, welcher den Anschein erweckt, dass das Land offener und toleranter werde. Dem sei aber nicht so, sagen Menschenrechtsorganisationen. Im Gegenteil, seit der Kronprinz zum mächtigsten Mann des Landes aufgestiegen ist, haben die Repressionen gegenüber Andersdenkenden noch weiter zugenommen. Nun sorgt der Fall von Isra al-Ghomgham weltweit für Schlagzeilen. Die saudische Staatsanwaltschaft fordert für die 29-Jährige die Todesstrafe. Isra al-Ghomgham hat an regierungskritischen Protesten teilgenommen. Kathrin Hiss hat bei Reto Rufer, Nahost-Experte von Amnesty International, nachgefragt, was die Anklageschrift von Isra al-Ghomgham beinhalte.
Ihr wird letztlich vorgeworfen, dass sie an einer regierungskritischen Demonstration im Osten des Landes teilgenommen hat und konkret im Gerichtsverfahren dann diverse gummige Paragraphen aus dem Antiterrorgesetz, Verbreitung von Bildern, von Demonstrationen, die irgendwie die öffentliche Sicherheit gefährden könnten und derartige Sachen. Aber das Gerichtsverfahren geht einzig und allein darauf zurück, dass sie an einer friedlichen Demonstration teilgenommen hat.
Diese Demonstration, die hat ja im Osten von Saudi-Arabien stattgefunden. Wie ist denn die politische und gesellschaftliche Situation in dieser Provinz Katif?
Sie ist von einer besonders starken Unterdrückung geprägt und es ist wohl kein Zufall, dass die Todesurteile, die aufgrund derartiger, in Anführungszeichen, Delikte verhängt werden oder worden sind, ausschließlich Aktivisten, Aktivistinnen aus dieser vornehmlich schiitisch geprägten Region stammen. Ich erinnere an die Hinrichtung von Sheikh al-Nimr vor, glaube ich, 2-3 Jahren, der dann wieder zu großen Demonstrationen geführt hat und auch internationalen Verwerfungen, Reaktion Iran etc.
Das heißt, die Spannungen in dieser Provinz gehen vor allem darauf zurück, dass es eine schiitische Minderheit gibt.
Eine schiitische Minderheit, die sich aber unterdrückt und vernachlässigt, benachteiligt fühlt und natürlich eine derartige Justiz in Anführungszeichen trägt, nur dazu bei, diese Gefühle weiter zu verstärken.
Jetzt dürfen ja seit Juni Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren. Es wurde auch das erste Kino des Landes eröffnet und Frauen dürfen neu auch Fußballspiele besuchen. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman scheint zumindest den Anschein erwecken zu wollen, dass er das Land öffnen und reformieren will. Wie schätzen Sie denn die allgemeine Menschenrechtslage ein in Saudi-Arabien?
Ja, die allgemeine Menschenrechtslage hat sich eher verschlechtert, wenn wir auf das Recht auf freie Meinungsäußerung und eben willkürliche Prozesse aufgrund dubioser Antiterrorgesetze schauen. Das ist ja der große Widerspruch. Einerseits gibt es tatsächlich Reformen, eben Sie haben diese erwähnt, Autofahren, Fußballspiele, gewisse Rechte, die Frauen neu ausüben können, aber das Ganze wird von oben dekretiert. Und paradoxerweise sind ja genau diejenigen Aktivistinnen, wenn wir jetzt aufs Autofahren schauen, auch verhaftet worden, die sich seit Jahren genau dafür eingesetzt haben. Aber sie dürfen das eben nicht selber tun, sondern es wird von oben dekretiert und muss so geschluckt werden. Und wer eigene Meinungen vertritt, und seien sie auch fast deckungsgleich mit denjenigen des Kronprinzen, der wird verhaftet. Und zwar mehr, also die Repression diesbezüglich ist deutlich ausgeprägter, als es vor ein paar Jahren war.
Nun fordert die saudische Staatsanwaltschaft die Enthauptung von Isra al-Ghomgham und eben anderen Menschenrechtsaktivistinnen, die sich eben zum Beispiel für das Recht auf Autofahren eingesetzt haben. Noch muss ein Richter dieses Urteil bestätigen. Der nächste Prozesstag ist für Ende Oktober angesetzt. Was können denn jetzt Menschen in der Schweiz tun, um die Verhafteten zu unterstützen?
Also Zunächst möchte ich noch hinzufügen, die Aktivistinnen, die sich fürs Autofahren eingesetzt haben, die sind nicht von diesen Todesurteilen betroffen. Das betrifft Israel Gongam und 4 andere Aktivisten aus dem eben schiitisch geprägten Osten des Landes. Was Schweizerinnen, Schweizer und überhaupt Europäerinnen und so weiter tun können, ist Appelle unterstützen für die Aussetzung der Todesstrafe, für die Freilassung der Aktivistinnen und Aktivisten, insbesondere auch die eigene Regierung dazu zu bringen, sich Protesten anzuschließen. Kanada, die kanadische Außenministerin, hat ja betreffend der Verhaftung der Frauenrechtsaktivistinnen protestiert. Sie blieb aber leider isoliert und insofern ist Kanada dann Gegenstand einer völlig überzogenen Reaktion geworden, Ausweisung oder ja, Repatriierung aller saudischen Studierenden aus Kanada, Verlust der Landerechte der kanadischen Fluggesellschaft und so weiter. Das hätte so nicht geschehen können, wenn sich andere Regierungen, darunter auch die schweizerische, solidarisch mit der kanadischen erklärt hätten. Heute findet auch weltweit ein Aktionstag vor saudischen Vertretungen statt, Hubkonzerte, die es eben, weil es 100 Tage her sind, seit bekannte Frauenrechtsaktivistinnen, die sich fürs Autofahren eingesetzt haben, verhaftet worden sind. Je mehr Leute das machen und je mehr Ländern solche Proteste stattfinden, desto größer sind auch die Chancen, dass sich Saudi-Arabien bewegt. Letztlich glaube ich aber, dass Voraussetzung ist, dass sich europäische Regierungen wie die kanadische in einer konzertierten Aktion gegen die Repressionswelle im Königreich Saudi-Arabien wenden.
Das sagt Reto Rufer, er ist Nahost-Experte bei Amnesty International.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Hörkolumne, den Radioblog. Heute von und mit Spoken Word-Poet Remo Rickenbacher.
Letzte Woche hat ein Studienkollege ein Video auf Facebook gepostet, wo man ihn sieht, wie ich an einer Wegeparty besoffen von einem Fettnäpfchen ins andere reinschalpe. Und da ich zuerst keine Blasse hatte, was man in so einer Situation machen kann. Da habe ich mich aber an meinen Onkel Rudi erinnert, der mir einmal erzählt hat. Jedes Jahr, lieber Remo, jedes Jahr vergisst ich den Hochzeitstag und jedes Jahr bestraft mich Rudi damit, dass ich mit dir ein Video von unserer Hochzeit anschauen muss. Und weisst, da habe ich mal die Idee gehabt, alles etwas anders zu machen, aus Abwechslung, aus Spass, das Video für einmal hinter sich zu laufen. Und stell dir vor, wie wir zusammen im Video in der Kirche vor dem Pfarrer stehen und wie wir uns beide verliebt in die Augen schauen und wie lächelnd der Ring von ihrem Finger schreissen und auf Samenküsse zurücklegen. Da ist das Rudi Fuchs tief aus Wild aus der Stube tubet und ich habe endlich den Reibenwetsch weiter schauen. Du siehst also, Remo, alles ist eine Frage von Perspektive. Wenn man den schönsten Tag im Leben hinter sich abspielt, kann er zum schlimmsten Albtraum werden. Und da habe ich mir überlegt, das klappt doch sicher umgekehrt. Ein schlechtes Erlebnis kann sich, hinter sie abgespielt, vielleicht in etwas Positives verwandeln. Ich habe mir also von Facebook das Video von Wegeparty runtergeladen und habe es hinter sie abgespielt. Am Anfang vom Video fuhr ich am modernen Bier gelunken. Doch aufs Mal öffne ich meine Augen und werde wie eine Marionette senkrecht in die Höhe gezogen. Zur gleichen Zeit sammeln sich am Boden alle Glasscherben und formen sich zu einer Flasche. Bierklunken kommt vom Boden in die Flasche schnell in die Höhe. Und dank mir einer unglaublichen Reaktionsfähigkeit, die mir bei diesem Alkoholpegel kech nachher mehr würde zutrauen, ergreife ich die Flasche mit einer Hand, ohne herzuschauen und ohne etwas davon zu verschütten. Ich latsche der Kamera nachher ins Zimmer eines Studenten. Neben seinem Fernseher steht ein Regal, das komischerweise eine riesige Lücke aufweist. Ja, da würden ein paar DVDs gut reinpassen, denke ich mir spontan. Und per Zufall habe ich gerade meine Lieblingsfilme dabei. Ich nehme DVDs aus meinem Jutensäckchen und buxiere sie eine nach der anderen in die Lücke im Regal. Sie passen alle perfekt rein. In der Mitte vom Raum befindet sich auf dem Perserteppich eine grosse Lache Kötzlitz. Das muss doch jemand aufputzen, denke ich mir. Und da ich gerade einen leeren Magen habe, kann ich das gerade sauber machen. In Gruppe Säuferli runter zum Kötzlitz, ein Staubsauger imitierend, schnuffe ich so fest ein, dass sich die Kötzlitz den Adis nach vom Teppich löst und mein Mund verschwindet. Das war definitiv keine gute Idee, ist da am Schluss kreidenweise wieder auf, ich kann kotzen. Ich verlasse das Zimmer vom Studenten und torkle hinter die Zeitstube. Da geht eine saure Luft, merke ich sofort, und die Stimmung ist recht deprös. Alle schweigen, ein paar schauen mich böse an. Die Andrea, die die Party organisiert, drückt mir plötzlich ein Buch in die Hand. Mit lauter Stimme bevor mit daraus einige Absätze und versuchen so die Stimmung im Raum wieder aufzuschrauben. Es klappt. Wo die Stimmung wieder am Eskalieren ist, höre ich mit Lesen auf und versorge Andrea ihr Tagebuch wieder in ihrem Zimmer. Ich mache kurz darauf ab ein paar Zuckungen auf dem Dancefloor und realisiere, ob man jetzt das Video hinter sie oder vorne sie abspielt. Meine Dance-Moves sehen einenweg scheisse aus. Wo meine Schweissflecken auf dem Tisch getrocknet sind, höre ich mit Tanzen auf und schlurfe hinter sie in die Küche. Irgend so ein Tobu hat die Vorderseite vom Kühlschrank mit Guacamole verschlagen. Ich nehme meine Hand und fahre so lang über Guacamole, bis alles an meine Hand klebt und die Aussenseite vom Kühlschrank sauber ist. Der Zottli aus der Küche geht ins Buffet und legt den Avocado-Dip zurück in die Schüssel, wo er herkommt. Ich spienzle schnell von links nach rechts. Niemand hat etwas gemerkt. Je länger die Party andauert, desto nüchterner wird ich. Ich pumpe literweise Bier aus meinem Körper über den Mund zurück in leere Flaschen. Ich verschließe sie und lege sie zurück in den Kühlschrank, sodass andere auch noch etwas davon haben. An dieser Stelle hört das Video auf, beziehungsweise fängt es an. Und ich muss zugeben, im Rückblick sieht die ganze Geschichte also recht positiv aus. Abgesehen von meinen schitteren Dance-Moves. Ich poste das Video auf Facebook als Kommentar zum Originalen und schreibe dazu Hashtag WinCompilation, Hashtag alles eine Frage vor Perspektive.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Alles eine Frage der Perspektive. Keine Frage der Perspektive ist, dass dies die Rabe-Infosendung vom Freitag, den 24. August war. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Wilmar All. Das nächste aktuelle Info gibt es am Montag. Bis dorthin verabschiedet sich Gisela Feu zum Mikrofon. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.